Ich war jetzt 2 Wochen in Urlaub und komme zurück, schon ist wieder alles durcheinander. Wer war das? Stimmt, wir haben vor ein paar Jahren mal überlegt, dass wir da was machen wollen. Aber was wird das jetzt, Hans-Helge? Das war ein echter Hans-Helge, danke. Wir warten ab. Ich bete mit uns für die Predigt. Lieber Vater, ich danke, dass wir auf dich vergeblich nicht warten müssen, sondern dass du es bist, der gerne zu uns spricht. Und ich bitte, dass du das auch heute Morgen tust, dass du unser Herzen vorbereitest und öffnest für dein Reden und dass du das Wunder tust, dass aus Menschenwort dein Wort wird. Amen. Ja, bevor ich beginne, wir haben ja leider keine Folien, keinen Beamer hier und vor dem Gottesdienst kommt ja immer die Folie Handys ausschalten. Dazu ist jetzt Möglichkeit, bitte. Wenn das geschehen ist, mache ich gerne Fortsetzung und zwar mit der Predigtreihe über die Gaben des Heiligen Geistes, über die Gnadengaben. Manchmal denkt man ja, meine Güte, ein exotisches Thema, aber vielleicht wird es heute nicht ganz so exotisch, auch wenn die Gabe, mit der ich mich heute befassen will, auf den ersten Blick sehr exotisch klingt. Anknüpfen möchte ich gerne am Pfingstfest, was wir vor 3 Wochen gefeiert haben. Vielleicht entsinnt ihr euch noch, wir haben mit den Kindern hier zusammen gefeiert und es ging im Wesentlichen um 3 Zeichen, die Gott schenkt, als er den Heiligen Geist in uns Menschen hineinschickt, damals in die Jüngerinnen und Jünger. Das erste Zeichen war ein lautes Brausen wie von einem großen Sturm. Und das zunächst im geschlossenen Raum, aber dann eben auch wohl weitergehend um dieses Haus herum. Der Effekt ist, dass die Bewohner, Besucher von Jerusalem also sich darum herum gruppieren. Und damit haben wir auch schon das erste Zeichen, was sich mit dem Geist Gottes verbindet, nämlich dass der Geist Gottes dieses Rauschen, dieses Brausen wie von einem kräftigen Sturm, das symbolisiert die Kraft Gottes. Geist meint Kraft Gottes. Und in der Grundbedeutung, sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen, meint Geist eben Wind, Sturm, auch Hauch und Atmen, aber im Wesentlichen eine Kraft, die man spürt, aber nicht anfassen kann und auch nicht sehen kann. Das meint Geist in diesem Zusammenhang. Und dieses Zeichen setzt Gott zu Pfingsten, dass er mit Kraft in Menschen hineinkommt. Das ist ein Wunder. Das zweite Zeichen haben wir ja hier mit dem Bunsenbrenner symbolisiert. Das ist Feuer. Der Heilige Geist lässt sich wie flammende Zunge auf den Jüngern nieder und das Wunder ist, dass sie nicht verbrennen. Diese Feuerzungen symbolisieren die Leidenschaft Gottes für uns. Dass Gott für uns brennt und in uns hineinkommt und in uns seine Liebe entfalten will. Paulus nennt das im Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und umgekehrt symbolisiert diese Feuerflammen eben auch die wachsende Liebe in uns zu Gott. Der Geist Gottes beginnt in uns zu brennen, Gott zu lieben. Und das dritte Zeichen, da sind wir also fast schon beim Thema. Die Jüngerinnen und Jünger haben die grundsätzliche Fähigkeit, ja miteinander zu sprechen. Aber jetzt schenkt der Geist Gottes in ihnen die Fähigkeit, eine Sprache zu sprechen, die sie nicht erlernt haben. Und Lukas listet eine ganze Reihe von Menschen auf, die plötzlich die Jünger in ihrer Sprache reden hören, unter anderem auch Griechen und Römer, das heißt, die konnten auf einmal Griechisch und Römisch sprechen und ich dachte, meine Güte, ich habe so viel Kraft darauf verwendet, Griechisch zu lernen, das Gräkum, mit einmal durchgeflogen und hier kommt der Heilige Geist und sie können Griechisch und Hebräisch und auch die Sprachen des Zweistromlandes, Iran, Irak und so weiter sprechen. Wir haben das ja vor 3 Wochen ein paar Tests gemacht. Das heißt, das ist ein Zeichen dafür, dass Gott in Menschen Gaben hineinschenkt, die manchmal überraschend neu sind, die Menschen nicht erlernt haben, die aber an dem anknüpfen, was Menschen können, was sie haben und dass Gott etwas in Menschen hineinschickt, womit er dann uns befähigt, hier auf der Erde das umzusetzen, was Gott sich vorgenommen hat, was Jesus sich vorgenommen hat, zum Beispiel auch seine Gemeinde zu bauen. Was wir im Pfingstfest noch nicht besprochen haben, ist die Reaktion der Zuschauer. Es gibt zwei Reaktionen. Die einen sehen das, also hören diesen Krach, sehen die Feuer und hören das Sprechen und sind aus dem Häuschen. Oder im Griechischen steht da, sie geraten in Ekstase. Also nicht die Jünger geraten in Ekstase, wie das oft in den Kommentaren steht, sondern die Zuschauer geraten in Ekstase. Ekistemi steht da. Und die zweite Reaktion ist, die sagen, von wegen Wunder, von wegen Heiligen Geist, die sind ja nur besoffen. Das zeigt, die Wirkungen und Kräfte und Gaben des Heiligen Geistes brauchen Erläuterung, brauchen Information, brauchen, könnte man sagen, Beurteilung. Man muss es einsortieren. Ist das echt? Ist das etwas, was der Geist Gottes schenkt? Oder sind die Leute nur besoffen? Also im weitesten Sinne. Und auf dieser Linie liegt die heutige Gabe, die ich mit euch besprechen will, die ich vorstellen will. Und sie wird üblicherweise übersetzt in vielen Übersetzungen mit Unterscheidung der Geister. Unterscheidung der Geister. Man könnte es besser übersetzen mit Beurteilung der Geister oder auch Einordnung der Geister. Ich möchte wieder den Zusammenhang aus dem Korintherbrief vorlesen und dann ein bisschen ins Detail gehen. In 1. Korinther 12, Abvers 7 schreibt Paulus, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist Weisheitsrede gegeben, einem anderen aber wird ein Wort der Erkenntnis gegeben durch denselben Geist. Einem anderen wird die Gnadengabe des Glaubens in demselben Geist gegeben, einem anderen Heilungsgaben in dem einen Geist. Einem anderen Kräfte zu Machttaten, einem anderen aber die Gabe zur Unterscheidung der Geister. Hat jemand mitgelesen in seiner Bibel? Fehlt eine Gabe, ne? Egal, aber die habe ich schon so oft gepredigt, also heute geht es um Unterscheidung der Geister. Was ist das denn eigentlich? Ist immer gut, wenn wir sprachlich anfangen. Das erste, Unterscheidung, ist noch relativ klar. Das steht im Griechischen Diakrisis und meint so viel wie TÜV, geistlicher TÜV. Wenn ich mein Auto zum TÜV bringe, dann geht es nicht darum, dass der TÜV sagt, falsch oder richtig, also falsche Marke, richtige Marke, ich fahre Opel, sondern es geht eben darum zu gucken, ist dieses Ding straßentauglich, gefährdet es mich und die anderen Verkehrsteilnehmer. Und wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann schicken die mich wieder los und sagen meinem Reparateur, mach mal dies und das und jenes wieder in Ordnung. Darum geht es. Also, es geht darum zu überprüfen, ist das ganze Ding fahrtauglich, schädigt es oder im besten Fall nützt es. Das ist also das Ziel. Es geht darum, dass es wieder, um die ganze Sache zu verbessern. Also, wenn man hier spricht von Diakrisis, Beurteilung, geht es nicht um Verurteilung, sondern darum, dass etwas, wenn es nicht gut ist oder weniger gut ist, besser wird. Das ist noch relativ einfach. Dann kommen wir zu dem zweiten Wort, Unterscheidung der Geister. Unsere deutsche Sprache ist eine wunderschöne Sprache und hat manchmal ein ganz weites Spektrum an Bedeutungen und man kann ganz viel damit machen. Aber manchmal ist sie auch beschränkt. Zum Beispiel beim Stichwort Geist. Bei Geist denken wir manchmal, wenn wir so ein bisschen im Märchen zu Hause sind, an Gespenster, Flaschengeist oder der Geist Goethes, dann meinen wir, ich weiß gar nicht, was mal der Mainurs. Das ist es. Wir wissen es nicht. Aber im Griechischen ist mein Geist immer ein ganz weites Spektrum. Ich hatte vorhin angefangen, dass es eigentlich in der Grundbedeutung heißt, Wind, Hauch, Atem, eine Kraft, die man spürt, aber nicht anfassen kann. Die ist da, die bewirkt was, aber man kann sie nicht anfassen. Das meint es im Grundsätzlichen. Bei manchen Auslegern liest man, aha, Gabe, Unterscheidung der Geister. Paulus bläst hier in diesem Text zur Jagd auf die Dämonen in der Gemeinde. Da guckt der Max aber ganz erschrocken und ich kann sagen, nein, das meint Paulus hier nicht. Sondern, Also sagen wir mal so, im Neuen Testament kommt 379 Mal das Wort Geist drin vor. Und 275 Mal, und das ist dann einfach, bezieht es sich auf den Geist Gottes. Da ist es relativ klar. Aber bei den restlichen ist oft etwas anders gemeint. Manchmal meint es wirklich Wind, aber manchmal meint es zum Beispiel den Geist des Menschen. Was kann das sein? Es kann zum einen sein, dass damit, wie das Neue Testament beschreibt, den Kern der Person, also das Ich, manchmal aber auch die Lebenskraft. Das heißt, wenn die Lebenskraft einen Menschen verliert, stirbt er, und manchmal auch den Verstand. Das Gute ist, die Autoren im Neuen Testament wissen immer, was sie meinen, aber wenn es übersetzt wird, wir wissen es oft nicht, in Rätseln manchmal so ein bisschen rum. Und dann gibt es noch die Rede von dem Geist, von einem unreinen Geist, also unsauberen Geist, von einem bösen Geist, von einem stummen Geist, vom Geist der Krankheit. Hier sind nicht unbedingt Dämonen gemeint, sondern einfach nur Kräfte, wo ein Mensch Schwierigkeiten hat, sich gegen zu wehren. Das heißt, da ist etwas, was offensichtlich stärker zu sein scheint als der Mensch selber, ohne dass damit ein Dämon gemeint ist. Und dann gibt es eben auch noch die Bezeichnung Geist als Dämon sozusagen. Das sind die Knechte, die Diener, die Engel Satans. Also, mit welchen Geistern befasst sich die Gabe der Geisterunterscheidung und Unterscheidung der Geister? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es zunächst einmal nicht. Aber ich habe eine Vermutung. Das heißt, es ist ja oft bei diesen Gaben so, dass ich euch einen Vorschlag mache. Ich sage, das ist so meine Vermutung. Die ist auch begründet, aber so richtig genau weiß ich es nicht. Also, jetzt mal meine Vermutung. Paulus verwendet hier an dieser Stelle, nicht an anderen Stellen, aber an dieser Stelle den Begriff Geist als eine Art Sammelbegriff. Als eine Art Sammelbegriff. Also nicht Dämonen, sondern Kräfte und Wirkungen im weiteren Sinne. Und zwar speziell und erstmal bezogen auf Gemeinde, auf Lebensäußerung in der Gemeinde. Er sagt, in der Gemeinde gibt es eine ganze Menge von Wirkungen und Kräfte, und die bezeichnet er zunächst mal einfach als Geister. Und darum geht es jetzt in der Gemeinde zu unterscheiden, herauszufinden, zu prüfen, sozusagen, was für Geister sind das? Letztlich ist die Frage, die Paulus hier antreibt, immer die Frage, Herr, bist du es, der wirkt und redet bei diesen ganzen Lebensäußerungen in einer Gemeinde? Herr, bist du es, der wirkt und der da redet? Sei es bei Gnadengaben, wenn wir hier Musik machen. Herr, bist du es, der da wirkt und redet durch die Musik? Das Faszinierende ist ja, dass Gott zu Pfingsten in uns hineinkommt, durch seinen Heiligen Geist. Es ist ein echtes Wunder, was nicht zu fassen ist, dass Gott ein so großes Vertrauen zu uns hat, auch so gelassen ist, in uns mit seinem Geist hineinzukommen und in uns zu wohnen, uns zu befähigen. Und er traut uns das zu, dass wir sein Werk, seine Absichten, seine Ideen in dieser Welt in seinem Sinne möglichst vorantreiben. Das, finde ich, ist ein echtes Wunder. Mich hat Gott dazu berufen und begabt, zu lehren. Und wenn ich eine Predigt vorbereite, ist meistens mein erstes Gebet: Herr, rede du. Befähige mich dazu, dein Wort weiterzugeben. Aber klar ist ja auch, dass immer ich selber in der Predigt mit vorkomme. Das kann ich ja gar nicht verhindern. Mein Ich, meine Person, meine Erfahrung, mein Charakter, meine dunklen Seiten, meine Schwächen, meine Grenzen, mein Geschmack. Ja, wenn ich über YouTube in der Predigt rede, hat das was mit meinem Geschmack zu tun. Über meine Vorlieben. Aber dennoch soll auch eine Predigt Jesus ehren und ihn voranbringen und dazu führen, dass Menschen ihm näher kommen, dass sie Glauben gewinnen, dass sie im Glauben weiter wachsen und nicht ich. Also es geht um Jesus und nicht um mich. Und das bezieht sich auf alle Lebensäußerungen und Wirkungen der Gemeinde. Wenn Gemeinde geleitet wird, dann geht es eben nicht darum, dass die Christ am Ende ganz groß dasteht, sondern Jesus. Wenn Musik gemacht wird, geht es nicht darum, natürlich können wir uns bedanken bei euch, wenn ihr Musik macht, aber es geht um Jesus, dass er verherrlicht wird durch die Musik. Und das kann man auf alle Lebensäußerungen der Gemeinde beziehen, auch hinten bei der Technik. Es geht nicht, dass wir jetzt sagen, Michael, wow, tollen Beamer bedient heute. Es geht letztlich darum, dass Jesus dadurch verherrlicht wird, bei allen Dingen. Deswegen bin ich darauf angewiesen, jetzt kommen wir zu dieser Gabe der Unterscheidung der Geister, dass ihr meine Predigten überprüft. Manche machen das, aber im Grunde genommen bin ich darauf angewiesen, dass ihr mit dazu beitragt, dadurch, dass ihr zuhört und mir Rückmeldung gebt, ob Jesus wirklich da verherrlicht wird oder ob ich mich hier darstelle. Wird Glauben geweckt durch die Predigt? Kommen Menschen zum Wachstum? Kommen sie Christus näher? Es geht also auch bei dieser Beurteilung einer Predigt immer um die Frage, Jesus, redest du durch ihn, wirkst du durch ihn? Oder schwingt da noch viel zu viel anderes mit? Paulus macht das im 1. Korintherbrief deutlich an der Gabe der Prophetie. Das ist, was er dort im Fokus hat. Da werden wir wahrscheinlich auch irgendwann noch zu kommen. Aber an einer Stelle sagt er eben, und die Gemeinde soll prüfen. Er geht ein prophetisches Wort an die Gemeinde, soll die Gemeinde prüfen. Wird dort Jesus vorangetrieben oder geht es um den, der dieses prophetische Wort weitergibt? Jetzt kommen wir ein bisschen zum Prüfen. Also wieder von den Geistern zurück zum Diakrisis, zur Prüfung, zum TÜV. Wann fange ich an, etwas zu überprüfen? Sagen wir mal jetzt eine Predigt. In der Regel doch dann, wenn mich was stört, wenn mich was nervt, oder, Marianne? Oder ein prophetisches Wort oder die Leitung. Ich melde mich oft erst dann, wenn mich was stört. Und das Problem ist, also wenn alles gut läuft, wenn eine Predigt gut war und so, so gut oder so, da passt. Aber wenn mich was stört, ja, dann fange ich quasi an, in den Prüfmodus zu verfallen. Und das Problem ist, wenn mich etwas stört, kann es manchmal sein, dass es nicht sozusagen recht liebevoll passiert. Also machen wir es mal bei der Predigt. Nach dem Gottesdienst kommt jemand zu mir und sagt, Andreas, was du da gepredigt hast, das war Mist. Das war Mist. Das Gute daran ist, ich finde das wirklich, das Gute daran ist, dass du nicht sozusagen mit einem brodelnden Gedanken nach Hause an den Mittagstisch fahren musst, sondern dass du dein Genervtsein los bist und dich gemütlich an den Mittagstisch setzen kannst und ganz entspannt den Sonntag genießen kannst. Ja? Von da ist es eigentlich ganz gut. Aber, Rea Silva, hast du das heute vor, oder was? Ach, was ist mit mir, ja. Nee, aber ich habe ja gesagt, in der Predigt geht es ja nicht um mich, sondern um den Herrn Jesus. Von daher lasse ich mich jetzt mal außen vor. Nein, aber jetzt komme ich auch zu mir. Du kannst aber, bevor du zu mir sagst, die Predigt war Mist, 4 Filter vorschalten. Es gibt sicher mehr, aber ich habe heute mal 4 Stück rausgegriffen. Der erste Filter ist der, Herr Jesus, hast du mich vielleicht durch diese Predigt genervt? Also war es nicht der Andreas oder der Samuel oder wer sonst hier predigt, sondern Herr Jesus, was du es, der mich genervt hat. Also wieder diese Grundfrage, Herr, bist du es, der hier wirkt oder redet? Ich weiß natürlich, wenn man genervt ist, ist das nicht die allererste Frage, die man sich stellt. Aber es wäre gut. Und dann kann das Genervtsein eben auch konstruktiv werden. Dann kann es hilfreich werden. Ja? Herr, bist du es? Ist vielleicht das Genervtsein, hat das was mit mir zu tun? Dass du mich anreden willst und dass du in mir etwas bewirken willst. Und das betrifft im Grunde alle Lebensäußerungen der Gemeinde. Wenn du genervt bist von der Musik, frag dir erstmal, Herr, bist du es, der mir dadurch etwas sagen willst? Oder durch die Leitung oder was auch immer. Also das ist der erste Filter. Der Herr, ich bin genervt, bist du es, der mich da anrührt? Der zweite Filter. Genau, der zweite Filter ist der Beziehungsfilter. Finde ich, ist ganz wichtig. Also wir sind ja zum Teil recht nah auch so ein bisschen beieinander. Wie ist meine Beziehung zu dem, der mich durch seinen Beitrag nervt? Ist das eine gesunde Beziehung? Oder hat er mich mal übersehen, verletzt, ist mir auf die Füße getreten? Was gibt es noch so an Beschädigungen in Beziehungen? Üble Nachrede, keiner, ihr wisst, irgendwas in dem Spektrum fängt, gibt es ja. Ist es also das, ist die Beziehung nicht in Ordnung? Geht mein Genervtsein von dem, was er gebracht hat, darauf zurück, dass ich ihn eigentlich nicht genug liebe, dass ich keine Sympathie für ihn habe? Also ist mein Urteil, meine Prüfung, mein Genervtsein, ist das Ausdruck einer gestörten Beziehung? Und es ist, das kennen wir die meisten aus der Ehe, wenn die Beziehung wirklich gut und heil ist, dann nimmt man auch mal vom Ehepartner was an. Ausnahme, aber manchmal funktioniert das. Also, der zweite Filter ist die Beziehung heil. Filter 3. Entspricht das, was ich höre oder was ich sehe, was ich beobachte und was mich zur Prüfung bringt, Geist und Inhalt der Bibel? Das heißt, wir müssen immer wieder auch auf die Bibel zurückgreifen, um überprüfen, zu einem Prüfurteil zu kommen. In welchem Verhältnis steht das, was ich da mokiere, was mich genervt, in welchem Verhältnis steht es zur Bibel? Ist Geist und Zeugnis der Bibel, wie steht das zu dem, zum Beispiel zur Predigt? Ja? Das setzt aber voraus, dass ich die Bibel kenne und dass ich sie selber wahrnehme, dass ich sie lese. Und es gibt auch unter Christen eine ganze Menge Fantasiegötter und Fantasiejesusse, die mit der Bibel, mit dem biblischen Zeugnis nichts zu tun haben, weil Menschen, auch weil Christen, nicht mehr die Bibel lesen. Aber wir haben nur der Jesus des Neuen Testaments ist der Jesus, den wir haben, den es gibt und keinen anderen. Das heißt, wir brauchen Geist und Zeugnis der Bibel, um wirklich seriös etwas prüfen zu können, angemessen prüfen zu können, einen angemessenen Maßstab zu haben. Also Filter 1 war nochmal, wie bitte? Herr, bist du es? Genau. Zweite war Beziehung, dritte war Zeugnis und Geist der Bibel. Der vierte Filter ist, was sagt eigentlich deine geistliche Familie? Also hier kommt der Aspekt der Gemeinschaft. Wir brauchen es, dass wir uns austauschen mit anderen Christen, wie die das finden. Und da meine ich jetzt nicht so ein Klatsch- und Tratsch-Club, zu sagen, hast du schon gehört, dies, sondern dass man ernsthaft zusammenkommt und sagt, Herr, dass man gemeinsam fragt, Herr, bist du es, der da wirkt? Das heißt, wir brauchen den Austausch miteinander, um zu überprüfen, was hat es mit diesen Lebensäußerungen der Gemeinde auf sich? Was hat es mit dieser Predigt auf sich? Wenn mich etwas nervt, ist es immer besser, dass man mit Geschwistern sich darüber austauscht und diese Fragestellung, Herr, bist du es, der da wirkt und redet? So, das sind die vier Filter. Wie das so oft bei den Gnadengaben ist, kommen wir irgendwann eigentlich bei uns selber an, bei unserer Beziehung zu Gott, zur Bibel, zur Gemeinde, zur Gemeinschaft. Gerade die Gnadengabe, Unterscheidung der Geister, führt uns letztlich zu uns selber, uns selber auch zu überprüfen. Wie ist unsere Beziehung zu Gott? Tag für Tag ringen ja in zunehmendem Maße Dinge um uns herum, um unsere Aufmerksamkeit. Wir haben jeden Tag Tausende von Entscheidungen zu treffen und wir müssen immer entscheiden, was ist wichtig und was ist unwichtig. Was erachte ich als wertvoll und was erachte ich weniger wertvoll? Wem höre ich zu, wem höre ich nicht zu? Das geht permanent so. Und wir haben in uns so eine Art System, wonach wir das entscheiden. Ein System von Gewohnheiten, Erfahrungen und Werten. Und immer wieder zu entscheiden, wem gebe ich Aufmerksamkeit und wem nicht, das ist eine Aufmerksamkeitsleistung, die zugenommen hat, empfinde ich so. Habe ich den Eindruck, eine Sache ist wertvoll, beschäftige ich mich damit. Und wenn ich als etwas wertlos erachte, dann lasse ich es einfach vorbeischwimmen. Jüngerschaft, Nachfolge Jesu, ist eigentlich das Erlernen, das für wertvoll zu achten, was Gott uns schenkt. Was Gott uns gibt an Impulsen. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Gott redet zu uns permanent. Und wir hören ihn auch. Aber wir entscheiden in Bruchteil von Sekunden, ist das für mich wertvoll oder nicht. Und oft kann es sein, dass wir das einfach vorbeischwimmen lassen, was von Gott kommt, was eigentlich wertvoll ist. Wir sind achtsam nur dem gegenüber, womit wir unsere Gedanken füllen. Das heißt, je weniger ich mich mit Gott befasse, mit seinem Wort, mit Gemeinschaft, desto weniger achtsam bin ich auf das, was von ihm kommt. Und desto weniger wertvoll erachte ich das, was er mir sagen will. Ist unser Denken nicht auf Gottes Dinge ausgerichtet, dann hören wir ihn, aber wir überhören ihn oft. Ich möchte schließen mit einem wunderbaren Gebetsvers von David. David hatte offensichtlich auch diese Problematik gesehen, dass Impulse von Gott an ihm vorbeischwimmen. Aber das will er nicht. Und ich werde diesen Psalm jetzt vorlesen und habe gedacht, irgendwie möchte ich heute nicht nur durch die Predigt informieren, sondern möchte euch auch ermutigen, wenn ihr merkt, hey, meine Achtsamkeit hat sich verändert. Es schwimmt zu viel an wertvollen Impulsen Gottes an mir vorbei. Ich kriege gar nichts mehr von ihm mit. Ja? Dann lade ich euch ein, in dieses Gebet mit einzustimmen. Im Psalm 139 betet David: Durchforsche mich, Gott, siehe mir ins Herz und prüfe meine Wünsche und Gedanken. Wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bringe mich zurück auf den Weg mit dir. Ich habe gedacht, manchmal ist es wichtig, dass man sich dazu stellt, zu so einem Gebet. Und ich lade dazu ein, wer sagt, ich möchte meine Achtsamkeit auf Gott wieder erhöhen und in dieses Gebet einstimmen, den lade ich dazu ein, aufzustehen. Und dann lese ich diesen Psalm nochmal vor. Und ich bitte euch, diejenigen, die das so betrifft, sich diesen Psalm selbst zu Herzen zu nehmen und sozusagen, so weit es geht, mitzubeten. Aber ich möchte jetzt hier so nicht so einen Druck erzeugen, sondern jetzt müssen alle aufstehen, weil, ne, und so weiter. So, wirklich nur die gesagt haben, ja, das betrifft mich, die lade ich ein, dazu aufzustehen. Und wir schließen einfach dazu die Augen und ich lese es nochmal vor. Habt ihr Lust dazu? Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bringe mich zurück auf den Weg mit dir. Vater, ich danke dir, dass du unser Gebet hörst und unser Herzen siehst und dass du es bist, der uns die Achtsamkeit auf dich und auf dein Reden wieder zurückschenken kann, damit wir überprüfen können, was du mit uns vorhast, in dieser Gemeinde, mit unserem persönlichen Leben. Danke, dass du uns hörst. Amen. Wir nehmen uns einige Augenblicke der Stille und dann freue ich mich darauf, dass sie uns weiterleitet.